Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Philipp Ralfs, Bürgermeister der Samtgemeinde Heseberg. Seine erste Erinnerung, ein Fußballspiel, Deutschland gegen Kroatien 1998, ein Moment, der hängen bleibt. Aufgewachsen ist er bei Menschen, die geprägt haben, ein Opa, der beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, eher still, und eine Stiefoma, die das Gegenteil war. Sie haben ihn mitgenommen in den Gesangsverein, so früh, dass sogar die Satzung geändert werden musste. Mit 12 Jahren sitzt er im Festausschuss, stellvertretender Vorsitzender, organisiert Wandertage, feiern Gemeinschaft und heute ist er Bürgermeister in Heseberg in Niedersachsen und er sagt, nicht Macht treibt mich an, sondern die Freude daran, Dinge zu gestalten. Ich bin Olaf Brinkmann und begrüße Philipp Ralfs bei Mensch Bürgermeister. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein darf.
Herr Ralfs, Ihre erste Kindheitserinnerung, ein Fußballspiel 1998, WM-Viertelfinale gegen Kroatien. Was macht denn diesen Moment für Sie bis heute so besonders?
Ich glaube gar nicht direkt das Spiel als solches. Ich habe heute noch im Kopf, es war spät, wir dürfen lange wach bleiben. Ich war 8 Jahre. Was ganz Besonderes für alle, für die ganze Familie und irgendwie auch für alle Freunde, habe ich im Nachhinein mitbekommen. Also ist da ja das Gefühl, da passiert gerade was Großes, das müssen alle mitkriegen. Ich habe noch die Umgebung so ein bisschen auch im Kopf, wie unser Wohnzimmer aussah, der blaue Teppich, Gelsenkirchener Barock, sagt man, glaube ich, und auch der Fliesentisch, waren alle mit dabei. Und so ist das zu einem besonderen Moment geworden zwischen Euphorie und Drama. Christian Wörns, die rote Karte. Das ist das Bild, was mir vom Fußballspiel über ist. Und dann nahm ja das Drama seinen Lauf.
Sie sagen, trotz einer schweren Zeit in Ihrer Familie war Ihre Kindheit mega schön. Was hat denn Ihre Kindheit so besonders gemacht?
Ich habe das Sprichwort im Kopf, man braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Und da möchte ich sagen, das ist wirklich im positivsten Sinne für uns, kann man das heranziehen. Wir wohnen in einer Straße, wo zweimal Oma, Opa dabei waren, wo der Onkel gelebt hat, Freunde gelebt haben, der Patenonkel. Somit war man wohl behütet. Ich kann mich an keinen Mangel erinnern. Ich kann mich auch an keine unüberwindbare Hürde erinnern. Somit muss ich sagen, wir hatten alles, was wir brauchten. Und ich glaube, das ist was Schönes.
Ihr Opa Erwin, ich habe schon gesagt, eher ein stiller Mensch, Ihre Stiefoma Heidi, das Gegenteil. Was haben Sie denn von den beiden fürs Leben mitgenommen?
Wenn ich es ganz salopp sagen möchte und muss, dann denke ich, das ganze Handwerkszeug, was man heutzutage so braucht, um vernünftig durch ein Leben zu gehen, auch verantwortungsbewusst. Bei meinem Opa, ja, der war eher still, wenige Worte, aber wenn er sie dann getan hat, dann hatten sie Gewicht, die standen im Raum und die waren dann auch zu befolgen am Ende. Bei meiner Stiefoma, da war mehr Temperament, aber auch Herzlichkeit, da konnte man sich aber auch mal reiben. Von daher die gegenteilige Person in dem Fall, von ihm also tatsächlich dieses Haltung bewahren und von ihr hilfsbereit sein. Das war immer ganz wichtig, Herzlichkeit und mit Humor. Ich glaube, das trägt sich bis heute durch bei mir. Ja.
Genau, und Ihre Stiefoma Heidi war es ja auch, die Sie früh ins Ehrenamt geführt hat. Wie wichtig war denn dieser Einfluss für Ihren Weg?
Also mein Opa war tatsächlich auch im Ehrenamt unterwegs, aber er war nicht der, der Werbung dafür gemacht hat. Das war tatsächlich dann meine Stiefoma, die gesagt hat, das ist was, das müssen wir alles machen. Da war Ehrenamt auch wirklich Ehre. Das hat sich ja leider teilweise ein bisschen geändert heute, so dass man Dinge tun muss heute. Damals war es tatsächlich der absolute Wille. Und dann war ganz klar, wenn in der evangelischen Kirche zum Beispiel der Weihnachtsbaum geschmückt werden musste, dann warst du mit dabei. Für die Frauenhilfe Tische und Stühle stellen. Das waren ganz alltägliche Dinge. Im Gesangverein gab es gar nichts, was sie nicht gemacht hat. Vielleicht das Dirigieren nicht. Das hat sie nicht getan. Aber ansonsten war Ehrenamt Alltag. Es war ein schöner Alltag und da kam man einfach nicht weg. Das bekam man dazu.
So, und in diesem Gesangsverein waren Sie mit 10 Jahren und mit 12 Jahren schon stellvertretender Vorsitzender im Festausschuss. Wahnsinn. Wie kam es denn dazu und was hat Sie schon damals so fasziniert am Organisieren?
Ich glaube, wenn ich es von heute betrachte, rückwirkend, so versteht man es ja meistens, sagt man mir zumindest immer, ich hatte viele Ideen für das gesellschaftliche Thema in so einem Verein und die wollte ich eben immer schon umsetzen, auch in dem jungen Alter, weil ich es natürlich A mitgekriegt hat, aber B auch immer ein bisschen selbstbewusst gesagt habe, ich kann das vielleicht hier und da ein bisschen besser oder würde Dinge anders machen. Und da bin ich recht dankbar. Das Vereinsumfeld, die Leute, die haben mich wirklich machen lassen. Die haben mich unterstützt. Ich bin mir sicher, es gab das wachsame Auge, was mich angeguckt hat, was mich beäugt hat und aufgepasst hat, dass es auch wirklich läuft in eine gewisse Richtung. Aber ich hatte die Freiheit. Und dann kam es zu einer Sitzung tatsächlich, das war hier damals im Dorf so, die Gemeinde hatte einen Ausschuss, wo alle Vereine teilgenommen haben und da wurde eben das gesellschaftliche Leben geplant. Und da habe ich mal gesagt, ach Mensch, den Ausschuss, den hätte ich gern mal als Vorsitzender, das würde ich gern mal machen. Das soll ich mit 12 gesagt haben. 2011 hat es dann übrigens geklappt, da habe ich den Ausschuss übernommen.
Wann haben Sie denn gemerkt, das Organisieren, das ist mehr als nur ein Hobby, das ist was, was mich wirklich erfüllt? War das in der Zeit?
Also ich habe ja von dem doppelten Boden erzählt im Verein, den ich meine gespürt zu haben, rückwirkend zumindest. Damals versteht man das wahrscheinlich dann doch noch nicht so ganz. In der Abiturzeit, da habe ich mich auch um unsere Abifeten gekümmert und natürlich auch um den Abschlussball. Und dann hängt ja zum ersten Mal wirklich das eigene Geld auch mit drin. Und der doppelte Boden ist auch nicht so dick bei diesen Veranstaltungen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, hier geht's in eine herausfordernde Richtung, aber es macht verdammt viel Spaß. Und wenn dann die irrwitzigsten Dinge auch funktionieren auf diesen Feiern, da gab es tatsächlich einige, dann kann man ja eigentlich nur zufrieden sein.
Jetzt werde ich aber neugierig. Was war denn das zum Beispiel?
Ich kann mich erinnern, das ist vor allem im Kopf geblieben. Wir haben am Valentinstag eine Abifete gemacht, haben die auf 600 Leute ausgelegt. Es wurden dann über 2000. Das heißt, alle Sicherheitskräfte und alles, was wir so organisiert haben ringsherum, hatten ein bisschen Stress. Wir haben das alles hinbekommen. Es ist alles gut gelaufen. Und wir hatten die irrwitzige Idee, zum Lied Love is in the Air gibt es Freigetränke. Das sind ja dann auch gleich ganze 3 Minuten. Und wir hatten da eine Theke im Raum. Wir hatten am Anfang des Liedes immer so 4, 5, 6 Meter Platz dahinter und nach dem Lied nur noch so 60, 70 Zentimeter. Das heißt, man hat uns für diese Freigetränke auch ein bisschen nach hinten gedrückt und solche Ideen haben wir durch alle Feiern gebracht. Aber es hat immer geklappt, auch wenn es manchmal grenzwertig war, ist es immer gut gegangen.
Aber Sie waren ja auch schon seit der 3. Klasse Klassensprecher, immer vorne dabei, immer engagiert. War das für Sie selbstverständlich oder gab es dann auch mal Momente, wo Sie gesagt haben, so ein Zweifeln?
Also interessiert habe ich mich dafür schon immer tatsächlich, auch in der Schule war dann auch irgendwann Schülersprecher, mich da einzusetzen, zuzuhören, was geht eben nicht und wo kann man eventuell ein bisschen nachsteuern. Natürlich gab es auch Zweifel. Also 2010 mit 20 bin ich dann im Chorwesen, habe ich ein bisschen das Praktische verlassen und bin auch da in die Administration übergegangen, ins Präsidium des Niedersächsischen Chorverbandes, war dann da auch Vizepräsident eben fürs ganze Bundesland. Und da merkt man mit 20, Mitte 20 irgendwann, ach, der Freundeskreis macht irgendwie was anderes an den Wochenenden und teilweise auch an den Abenden. Und da fragt man sich natürlich schon einmal, ist das so richtig, was du hier tust? Du wendest viel Zeit für andere auf, für die Sache, die dir am Herzen liegt, keine Frage. Aber verpasst du vermeintlich irgendwas zu Hause bei deinen Freunden? Und was macht das später mit dir? Was macht das mit den Freunden? Die Freunde sind da, das ist übrigens die gute Nachricht daran. Heute muss ich sagen, dieser Blick über den Tellerrand von unserem kleinen Dorf, meistens nach Hannover dann eben, da war die Geschäftsstelle, aber auch über das ganze Land. Ich glaube, das ist der berühmte Blick über den Tellerrand, der mir heute viel hilft.
Und Ihr Opa hat gesagt, du musst Chef sein, nicht nur mitmachen. Wie sehr begleitet Sie dieser Satz heute noch? Wie groß war da der Einfluss?
Das hat er tatsächlich einmal gesagt. Wenn du so mitmachst, dann musst du auch was zu sagen haben, sonst macht es keinen Sinn. Es ist eigentlich komplett konträr zu dem, wie er gelebt hat. Ach, ja. Das muss ich sagen. Ja. Also das hat er mir mitgegeben irgendwann einmal. Das hat sich natürlich eingebrannt. Also das ist was, das vergisst man nicht, das werde ich auch nicht vergessen. Würde jetzt aber sagen, dass ich heute nicht mehr die Brechstange auspacke, um irgendwo vorne mit dabei zu sein. Es ist so, dass ich gern mit Rat und Tat zur Seite stehe, auch rings um mich herum. Auch wenn ich kein Amt oder Verpflichtung habe, kann man mich fragen und ich bin gern dabei. Aber ansonsten sehe ich das recht gelassen, möchte aber tatsächlich sagen, dieser Satz, der hat mich in der Anfangszeit gut begleitet und vielleicht auch an die eine oder andere Stelle gebracht, wo man heute sagen würde, wo ich sonst nicht hingekommen wäre. Aber ansonsten mit 36, glaube ich, ist der Drang da auch vorbei zu sagen, jetzt musst du überall Chef sein.
2011, der Schritt in den Gemeinderat ehrenamtlich. Was hat Sie denn damals gereizt, sich politisch einzubringen?
Auf dem Dorf wirst du ja irgendwie beobachtet. Ich glaube, so kann man das sagen. Der Junge hat Abitur, der hat eine Ausbildung gemacht, das heißt, er ist nicht gleich studieren gegangen. Das ist ja schon mal was Bodenständiges. Mein Nachbar hat mal gesagt, er isst sogar Kartoffeln, auch als junger Mensch. Ich hatte also damals das große Glück, dass eine Instanz im Dorf gesagt hat, jawohl, der könnte uns weiterhelfen, der muss da mal mitmachen, der macht ja auch schon was in Vereinen. Er hat mich also schlicht gefragt, ob ich da Lust zu habe. Mhm. Und das war ja dann schließlich auch der Eintritt, eben diesen Ausschuss, von dem ich gesprochen habe, auch zu übernehmen. Mhm. Den hat man mir auch gleich anvertraut. Und so war ich ja in meinem Thema, wo ich eigentlich zu Hause war, im Ehrenamt auch gleich politisch dann eben zugange. Vereinsleben, kulturelles Leben, Feiern, Feste, alles, was das ringsherum macht, was den Pfeffer gibt für so ein Dorf, denke ich mal.
Genau, weil Sie sagen, das Dorf und wie wir leben, das interessiert mich. Was genau meinen Sie damit?
Also ganz schlicht, ich treibe mich jetzt seit 36 Jahren hier rum. Ich bin hier geboren, ich lebe hier seit 36 Jahren, lebe hier gerne, habe hier viel erlebt, bin groß geworden in diesem Dorf mit allem, was es kann, was es aber auch nicht kann. Und ich denke, wir haben da ein großes Glück, dass wir hier in einem Land leben, wo man auf seinen Dörfern eben, wenn man sich engagiert, auch noch viel mitgestalten kann, sogar bestimmen kann und am Ende auch beeinflussen kann in eine Richtung, die für alle gut sind, vermeintlich erstmal für sich selbst. Aber oft ist es ja so, dass man tatsächlich seine eigene Meinung auch bei den anderen wiederfindet. Das ist manchmal auch nicht so, aber so soll es auch sein. Und darum bin ich eigentlich ganz froh, dass ich auf so einem Dorf lebe, wo man sich kennt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen da Verantwortung tragen müssen. Und das ist in einem Dorf sehr viel einfacher als in einer großen Stadt. Ich glaube, hier sind die Absprachewege sehr viel kürzer. Und da kommt man gemeinsam sehr viel einfacher zum Erfolg.
Der Ort ist überschaubar und gleichzeitig aber lebendig. Was macht denn das Leben auf dem Land für Sie so besonders?
Für mich ist das genau die Mischung. Also wenn ich aus der Haustür gehe, dann kann ich mit meinem Hund tatsächlich ab Minute 1 in die Feldmark gehen und sehe lange erstmal nichts. Das heißt, da ist viel Ruhe, Trecker, aktuell Mähdrescher. Mhm. Das ist beruhigend. Und auf der anderen Seite haben wir auch hier auf dem Dorf Orts-Apps. Da kann man gucken, am Wochenende ist viel los, auch unter der Woche. Das heißt, ich kann auch genau das Gegenteil haben, und zwar direkt vor der Haustür, meistens zu Fuß nach Hause gehen, eventuell mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Auto. Und ich glaube, die Mischung ist es, die es am Ende ausmacht, hier auf dem Dorf zu leben.
Und Sie sind selbst Familienvater. Warum glauben Sie, gerade für Familien ist das ein guter Ort?
Ich habe es ja selber erlebt, das hatte ich vorhin auch gesagt. Du brauchst so ein ganzes Dorf für eine Erziehung. Ich glaube, das können wir auch heute noch. Wir kennen uns hier, wir wissen, wer kann was nicht und wer hilft wann. Und wir haben uns ganz nebenbei auch als politische Gemeinde hier auf die Fahnen geschrieben, zusammen mit den Räten. Kindererziehung ist eins unserer Aushängeschilder. Wir haben moderne Kindergärten. Wir bauen gerade an der Grundschule, sodass wir bis zum 10. Lebensjahr eigentlich den Familien hier sagen können, auf dem Dorf, zusammen mit dem Glasfaseranschluss, hier bist du erstmal sicher für 10 Jahre und dann unterhalten wir uns über die weiterführende Schule, die dann natürlich mit Bus und Co. zu erreichen ist. Ich denke, das ist für Familien für die ersten 10 Jahre schon mal eine extreme Sicherheit.
Sie sagen, ein Bürgermeister ist an vielen Tagen ein Problemmanager. Was bedeutet das konkret? Wie sieht so ein typischer Bürgermeistertag bei Ihnen aus?
Den Begriff Problemmanager benutze ich gerade deswegen gerne, weil er für mich schon aussagt, dass es gar keinen Alltag gibt für einen Bürgermeister. Den kann man so gar nicht beschreiben, aus meiner Sicht zumindest. Was tatsächlich bei mir eine Besonderheit ist, mein Körper funktioniert vor 8 Uhr morgens offensichtlich nicht. Darum steige ich in den Bürgermeistertag immer so um 8, kurz nach 8 ein. Vorher funktioniert es einfach nicht, das wird nicht gut. Das wissen aber auch alle. Von daher ist das ganz gut abgeklärt. Danach unterhalte ich mich meistens zuerst mit Kollegen, Kolleginnen, dann E-Mails lesen, Post machen, also die Dinge, die man sich wahrscheinlich auch vorstellt, die ein Bürgermeister tut. Und dann wird es meistens nicht unruhig, aber oft vorher zumindest mal nicht planbar. Viele Termine draußen, aber auch Termine drin, viele Besprechungen tatsächlich, aber einfach auch draußen zuhören. Bürotage gibt es auch. Ich glaube, das Spannendste an unserem Job ist, man weiß tatsächlich abends immer erst, was war am Tag eigentlich das Spannendste und was war das Wichtigste.
Und gibt es Momente, wo Sie denken, heute war es besonders herausfordernd? Und wenn ja, welche sind das?
Ich glaube, den einen Moment nicht wirklich. Meistens sind es dann, wenn sich die Momente aneinander reihen. Und das auch noch in Wochen, wo es wirklich voll ist, wo man dann sagt, okay, es geht jeden Tag von morgens bis abends und manchmal dann eben auch bis in die Nacht, möchte ich sagen. Wenn andere dann schon wieder zu Hause sind, dann ist man noch dabei. Und wenn sich das dauernd wiederholt, wenn das in der ganzen Woche so ist, ich glaube, dann sagt man schon einmal an dem nächsten ruhigen Tag, das war eben gerade mal ganz herausfordernd. Meistens ist aber, und das ist das Gute daran, man weiß, wofür man es tut, wenn diese herausfordernden Phasen kommen, dann hat man ein großes Projekt gehabt oder große Themen. Und wenn die dann abgearbeitet sind, ich glaube, dann ist das auch ein gutes Gefühl.
Und Sie sagen von sich, vielleicht sollte ein Bürgermeister anders sein, aber ich bin, wie ich bin. Sie gehen zum Fußball, Sie treffen Freunde, sitzen auch mal in der Kneipe. Warum ist Ihnen diese Nahbarkeit so wichtig?
Dem Bürgermeisteramt heftet, glaube ich, manchmal noch so was Verstaubtes an. Also uns wird ja sicherlich hier und da auch mal nachgesagt, ach, der Bürgermeister in seiner Amtsstube, der da sitzt. Und das möchte ich auf keinen Fall vermitteln, weil es schlicht einfach nicht so ist. Also neben Bürgermeister ist man auch noch Philipp Reifs, den gab es schon vor dem Bürgermeister. Er ist jetzt nur Bürgermeister. Das bedeutet aber eben nicht, dass der Philipp da irgendwie weg ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Leuten da auch zuzuhören. Und zwar in einer Umgebung, die eben nicht das Rathaus ist und auch nicht die offizielle Sitzung. Ich bin davon überzeugt, dass man in Sportheim oder auf dem Fußballplatz oder bei den Vereinen, wenn man selber dabei ist, sehr viel andere Dinge hört und sie auch anders hört als in diesen offiziellen Formaten. Und darum ist es einfach wichtig, dass man weiter dabei bleibt und ganz selbstverständlich dazugehört.
Und Sie haben ja auch kein Diensthandy, Herr Reifs, nur Ihr privates und sind eigentlich immer erreichbar. Wo ziehen Sie denn für sich die Grenzen und wie gelingt es Ihnen trotzdem abzuschalten?
Ich habe es tatsächlich versucht mit einem zweiten Handy und einer zweiten Nummer. Ich scheitere da an mir selber. Ich kann offensichtlich mit zwei Handys nicht umgehen, sodass das tatsächlich so ist. Mein privates Handy ist auch mein Diensthandy. Jeder hat diese Nummer. Ich glaube, man kann sie auch schnell ergoogeln und dann erreicht man mich. Aber ja, man muss sich selber trainieren zu sagen, und jetzt, heute Abend oder ab dieser Zeit, ist man eben mal nicht erreichbar. Und dann gibt es natürlich Hobbys. Ich habe meinen Garten für mich entdeckt, der ist groß. Da will Hecke geschnitten werden, da will Rasen gemähen werden. Es gibt also Situationen, wo man dich definitiv nicht erreichen kann.
Sie machen etwas, Herr Reifs, beziehungsweise haben Sie etwas, was ich mir, ich glaube, seit 15 Jahren vornehme, aber immer noch nicht gemacht habe und mich dann am nächsten Morgen immer wieder ärgere. Sie haben ein Notizbuch am Bett, schreiben nachts Gedanken auf. Was sind das für Gedanken in diesen Momenten?
Das sind vielfältige Gedanken. Das hat nicht nur mit der Arbeit zu tun. Das sind nochmal private Gedanken. Das sind Gedanken aus dem Ehrenamt, die mir da kommen. Ich habe einen unfassbar leichten Schlaf. Ich höre also viel, auch in der Nacht. Mhm. Und da ist es, glaube ich, wichtig, den Gedanken sofort loszuwerden und ihn aufzuschreiben. Das rührt aus meinem vorherigen Beruf. Da musste ich viele Gedanken zusammen haben. Jetzt wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Und dann kommen die in dieses Heft. Meistens ist der Gedanke, den ich dabei habe, das muss jetzt da schnell rein. Dann ist es aus deinem Kopf. Und nächsten Morgen gucken wir dann einfach mal. Manches ist ganz gut und anderes darf auch gerne in diesem Notizbuch bleiben dann.
Was haben Sie denn beruflich vorher gemacht?
Ich war tatsächlich bei einer Saatgutfirma, hier auch in der Samtgemeinde, die Saatzucht macht. Da war ich zuständig für die Getreideproduktion national, international, habe da also die Produktion organisiert, dass wir eben auch weiterhin Brot und Brötchen auf den Tisch bekommen.
Sie sind auch bei der Feuerwehr aktiv und fahren auch Einsätze mit. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt das Telefon klingeln würde in diesem Augenblick? Sind Sie in Bereitschaft gerade?
Also tatsächlich ist ja eine freiwillige Feuerwehr bei uns. Aber ja, wir haben auf unserem Handy jeder eine App. Mhm. Und wenn die dann piept oder den Ton macht, den man eingestellt hat. Wir haben übrigens auch die Sirene auf dem Rathaus. Also hier kannst du dich nicht ausreden. Hier bekommst du den Einsatz auf jeden Fall mit. Dann renne nicht nur ich, dann rennen auch Kollegen zu der jeweiligen Feuerwehr hier bei uns. Und ja, dann sind wir innerhalb von wenigen Sekunden Feuerwehrleute.
Dann hoffe ich, dass wir jetzt noch durch die Folge kommen. Danach darf dann der Alarm gehen. Was bedeutet Ihnen denn dieses Engagement bei der Feuerwehr?
Also ich bin mit 10 Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten, zusammen mit meinem ganzen Freundeskreis. Das war also ein Gemeinschaftsprojekt. Technik ist natürlich unfassbar interessant in diesem Alter. Wettkämpfe dazu in diesem Alter. Das heißt, es war selbstverständlich, dass man dabei bleibt, auch in die aktive Feuerwehr geht. Ich glaube, hier auf dem Dorf rufst du Hilfe, wenn Nachbarschaftshilfe nicht mehr geht. Bei Feuer, okay, ist das grundsätzlich mal was anderes. Und ich glaube, das ist eine der erfüllendsten Aufgaben, die man so machen kann, anderen Leuten zu helfen, selbstlos zu helfen und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich gebe zu, es hat ein bisschen gelitten, seitdem ich Bürgermeister bin, dann ja auch gleichzeitig Dienstherr. Das versuche ich immer ganz rigoros nach hinten zu kehren. Mhm. Ich bin dann einfach Feuerwehrmann. Aber es ist natürlich, und da muss man ehrlich sein, die Ausbildung ist genauso umfänglich wie bei Berufsfeuerwehren oder in großen Städten, ist zeitintensiv. Mein Job ist es aber auch.
Und Ihr Job, Ihr Arbeitsplatz ist ja nur 700 Meter von zu Hause entfernt. Aber trotzdem fahren Sie oft mit dem Auto. Warum?
Das ist tatsächlich eine oft gestellte Frage. die mir begegnet. Mein Sohn behandelt das übrigens auch im Kindergarten, der ist gegenüber und die sehen unsere Autos.
Oh.
Da steht Papas Auto, also das wird auch immer wieder prominent platziert.
Ja.
Das hat zwei Gründe. Einmal was ganz Praktisches. Manchmal brauche ich das Auto einfach im Tagesverlauf und dann wieder nach Hause gehen, das holen ist unpraktisch. Aber ja, und da gibt es auch noch einen zweiten Grund. Ich rede gerne, das ist eins meiner Handwerkzeuge und ich muss oder darf, das ist ja auch noch was Tolles für so ein Dorf, von meinem Zuhause an der Grundschule vorbei, an der Physiotherapie, dem Arzt und dem Pflegedienst. Und wie gesagt, schräg gegenüber ist der Kindergarten, neben uns die Apotheke. Natürlich trifft man da Menschen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich Termine versäumt habe, weil ich dann in diesen Gesprächen aufgehe, die ich unfassbar gerne führe. Und manchmal oder meistens muss ich die leider Gottes wirklich vermeiden, indem ich mit dem Auto fahre.
So, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das mussten Sie oder müssen Sie häufiger erklären, warum das so ist. Sie sagen, heute muss man vieles mehr erklären als früher. Vertrauen ist nicht mehr selbstverständlich. Woran merken Sie das in Ihrem Berufsalltag?
Also im Berufsalltag merke ich es vor allem, das muss ich sagen, seitdem ich Bürgermeister bin. Ich glaube, es liegt an diesem viel zitierten, alle Informationen sind sofort verfügbar. Feuerwehreinsatz haben wir gerade gesagt. Wir sind noch im Feuerwehreinsatz und währenddessen ist auf Facebook, Instagram schon die Meldung in der Zeitung, dass gerade ein Feuerwehreinsatz läuft. Das nimmt jeder für sich mit, bildet sich seine Meinung, das ist auch gut. Das ist nichts Schlechtes, das ist eine Demokratie. Aber es fehlt dann oft die Nachfrage, um seine eigene Information zu bestätigen. Und da, glaube ich, sind wir gefragt, immer mehr zu erklären, mehr Informationen zu geben. Das gelingt nicht immer. Aber wir haben das Problem, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen, glaube ich, wird manchmal zu schnell geurteilt, ohne zu wissen, was teilweise kompliziert ist, dieses Wissen zu erlangen. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Warum ist diese Entscheidung getroffen worden oder warum sind Dinge, wie sie sind?
Und wie gehen Sie damit um? Wie reagieren Sie?
Natürlich dann mit der Erklärung, also ansprechbar sein ist, meine ich, da sehr wichtig auf jeden Fall, das Ganze ruhig und sachlich zu erklären. Wir haben hier Apps eingeführt, unser Sprachkanal, jeder, der ihn haben will, nach außen ist tatsächlich eine sogenannte Heseberg-App, in der wir Dinge erklären, in der wir Dinge auch bildlich veranschaulichen und so, ja, meiner Meinung nach einen sehr einfachen Zugang auch in dieses Rathaus, ohne wirklich hier zu sein, geben.
Wir haben schon über Ihre Kinder gesprochen. Sie haben zwei kleine Kinder. Was wünschen Sie sich denn für deren Aufwachsen?
Also grundsätzlich, sage ich mal, von den Werten und allem, was ich erleben durfte, das, was ich erlebt habe. Ich mache es immer bei uns am so einem Volksfestfest hier auch im Dorf. Das darf ich mit organisieren als Vorsitzender des Vereins hier vor Ort. Ich bin da groß geworden. Ich wünsche mir, dass meine Kinder sowas hier auch erleben können. Ganz nah vor der Haustür. Da würde ich mich unfassbar freuen. Kindergärten, Schule, es ist alles hier. Ich wünsche mir einfach dieselben Chancen, die ich hatte für meine Kinder.
Und welche Werte wollen Sie ihnen mitgeben?
Ich glaube, Respekt ist ganz wichtig. Wenn ich früher nicht Hallo gesagt habe im Dorf, dann wussten es meine Eltern, bevor ich zu Hause war. Und dann gab es die dementsprechende Ansage. Ich grüße auch Leute in der Stadt, da wird man immer komisch angeguckt. Von daher halte ich Respekt für was ganz Wichtiges und eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Also mich hat eine Gemeinschaft getragen früher und ich bin davon überzeugt, dass das auch heute noch funktioniert, wenn man bereit ist, was zu geben. Und das würde ich gern vermitteln, dass das dieses Miteinander das Wichtigste ist. Und gerade auch für unsere Region, die natürlich ein bisschen strukturell schwächer ist, es nur miteinander geht und dass man diese Verantwortung, die da auf der Straße liegt, auch übernehmen muss. Man muss ja nicht gleich Bürgermeister werden.
Wir haben jetzt schon viel über Ihre Großeltern gesprochen. Im letzten Jahr haben Sie Ihre Großeltern verloren. Was hat denn diese Zeit mit Ihnen gemacht und wie sehr prägt Sie das noch heute?
Also eine sehr intensive Zeit. Das kann man tatsächlich sagen. Es ging Knall auf Fall in die Pflege tatsächlich. Wir haben noch Opas 90. Geburtstag gefeiert und die Woche drauf ging es dann los mit den dauernden Krankenhausbesuchen, zu Hause pflegen. Das habe ich gemacht ein halbes Jahr. Meine Stiefoma hat dann offensichtlich gemerkt, ach, ihr Erwin ist gut betreut und hat sicherlich auch losgelassen. Das konnten wir zu Hause dann nicht mehr machen. Das musste über ein Pflegeheim gehen. Aber auch das ist hier im Ort, Gott sei Dank. Auch da konnte ich oft hin. Und so habe ich beide begleitet, ja wirklich bis zum letzten Atemzug, kann man sagen. Das ist in vielerlei Hinsicht absolut prägend. Erstmal habe ich tiefen Respekt vor allen Pflegekräften und allen, die mit Gesundheit zu tun haben, in diesem Land vorher immer etwas abstrakt hier am absoluten, ja, lebenden Beispiel mitbekommen. Und auf der anderen Seite kann ich auch jeden verstehen, der vor einer unfassbar großen Aufgabe steht, zu Hause seine Familienmitglieder zu pflegen und zu sehen, wie es eben nicht mehr geht. Vielleicht beschreibt es das ganz gut. Das macht was mit einem, das macht was mit dem ganzen Umfeld. Und tatsächlich ist es auch so, dass manche einen nicht verstehen, wenn man Hilfe nicht annimmt. Aber man taucht in eine andere Welt ein. Und das ist was, was ich mitnehme. Das prägt und das organisiert auch Sachen im eigenen Leben. Man macht dann mit Mitte 36 sich Gedanken auch übers Ende, regelt Dinge. Und ich glaube, das kann ich eben nur empfehlen. Das ist zumindest meine Erkenntnis, dass man sich das genau anguckt, weil es eben unausweichlich ist. Also die beiden fehlen, das kann man so sagen, da bin ich aufgewachsen, das waren meine Berater bis zum Schluss, ganz klar. Und heute ist es mir dann wichtig, meinen Kindern auch zu zeigen, ach hier, guck mal, Friedhof, das gehört übrigens zum Leben dazu. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs und das muss man sich behalten.
Schauen wir mal nach vorne. Im Herbst, Herr Ralf, steht die nächste Wahl an. Sie wollen wieder antreten. Warum? Was motiviert Sie?
Also der Satz, der mir immer gar nicht gefällt, wenn Kollegen sagen, ich bin noch nicht fertig. Das ist übrigens die bittere Nachricht, die ich übermitteln kann. Man wird übrigens nie fertig, denn das Leben geht weiter und irgendwer schreibt ja auch Gesetze. Meiner Meinung nach vielleicht das eine oder andere zu viel, als könnten ein paar weniger werden. Ich habe einfach Lust. Ich glaube, das ist das, was ich schon beim ersten Mal mitgenommen habe. Ich habe ja gesagt, ich treibe mich hier seit 36 Jahren rum, Verantwortung für die Heimat zu übernehmen. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt, dann weiter trainiert. Da habe ich einfach Lust drauf. Das möchte ich weitermachen. Und darum biete ich mich einfach als Option an weiterhin und würde mich freuen, wenn es klappt.
Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich von den Menschen in Heseberg wünschen?
Ich wünsche mir, dass wir uns hier die Fähigkeit behalten, dass wir tatsächlich miteinander reden, nicht dieses typische Übereinander reden. Also mehr Fragezeichen vielleicht als Ausrufezeichen. Das wäre ganz toll, damit wir eben wieder in diese Erklärung kommen. Die gegenseitige Erklärung, wie wir hier Dinge gestalten und wie wir es machen, das wünsche ich mir, damit wir hier auch in Zukunft gut miteinander leben können, denn wir brauchen das. Wir sind nicht so groß, wir kennen uns, hier kann keiner weg. Das ist gut. Und darum ist, denke ich, der Appell, sprecht miteinander und helft, wo es geht.
Herr Ralfs, wir sind am Ende dieser Folge. Ganz, ganz lieben Dank für das offene Gespräch. Dankeschön.
Gerne, danke.
Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.